Gottes Nachahmer oder Nachahmer Gottes, wie ich vorhin schon gesagt habe und mir so sehr wünsche, dass wir als Eltern vor allem Menschen sind, an denen unsere Kinder sich ein Vorbild nehmen können. Und wenn wir in die Bibel schauen, wenn wir in den Epheserbrief schauen, der uns gerade beschäftigt auch, dann können wir eins sehen, dass Paulus diese Menschen, denen er erstmal sagt, was sie alles für ein Reichtum geschenkt bekommen haben, dass er diesen Menschen aber auch gleichzeitig sagt, hey, jetzt vollzieht auch einen Lebensstil, der dazu passt. Setzt das jetzt um, wandelt würdig der Berufung, nennt er das. Und ab dem 5. Kapitel nimmt er nochmal ein neues Bild, das der Nachahmung, der Imitation. Er wünscht sich nicht, dass Christen einen Regelkatalog auswendig lernen und sich an diesen Regeln irgendwie versuchen zu orientieren, sondern er wünscht sich, dass Christen eine enge Beziehung zu Jesus Christus haben, dass sie sein Wort kennenlernen, dass sie im Gebet mit ihm verbunden sind und dadurch Imitation, Nachahmung geschieht. In den ersten Jahren des Lebens eines Kindes werden die Grundlagen für alles Weitere gelegt. Und es ist doch interessant, dass Jesus uns aufruft und sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr niemals ins Reich Gottes kommen. Und dass er auch sagt, werdet wie die Kinder. Also er ist wirklich dahinterher, dieses Verständnis zu schaffen, hey, mach's andersrum als diese Welt. Ja? Diese Welt will hoch hinaus, ja, und lehren und studieren und dieses und jenes und das ist alles gut. Aber das stärkste Lernen tun wir in der engsten Beziehung, die wir haben. Und Gott wünscht sich eine enge Beziehung zu jedem seiner Nachfolger. Er wünscht sich, dass wir ihn nachahmen. Wir haben uns letzte Woche ein paar Gedanken dazu angeschaut. Das überspringe ich. Schau dir das YouTube-Video an, bitte dazu. Ich gehe in den nächsten Punkt, also auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal im Internet. Wir schauen uns jetzt das an, was Paulus den Ephesern an Aufforderungen gibt. An Befehl gibt. In Epheser 5, Vers 18 schreibt er, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Er befiehlt ihnen, sich nicht dem Alkoholgenuss bzw. den Alkoholexzessen hinzugeben, sondern berauscht zu werden sozusagen vom Heiligen Geist. Wenn du und ich Gottes Nachahmer werden wollen, dann können wir das schlussendlich nicht aus eigener Kraft schaffen, sondern wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes in uns. Wir können versuchen, die Gesetze alle zu erfüllen. Und das haben die Pharisäer, die damals zur Zeit Jesu lebten, haben die getan. Und die haben teilweise oben noch ein paar Gesetze draufgelegt, um möglichst nicht wirklich irgendein Gesetz zu brechen. Und Paulus weiß, wenn wir nicht im Geist wandeln, dann können wir niemals so leben, wie es Gott gefällt. Und er weiß auch ganz genau, es gibt einen Füllstand an Geist in einem Leben eines Christen. Das ist nicht einfach so, ich habe mich einmal bekehrt und dann ist er quasi immer auf dem Limit, sondern es liegt an dir und mir, wie viel Raum wir ihm in unserem Leben geben. Und drei Punkte möchte ich uns anschauen. Der erste Punkt ist, weise zu sein. Das zeichnet einen geisterfüllten Nachahmer Gottes aus. Beziehungsweise, wenn du ein geisterfüllter Nachahmer Gottes werden willst, wenn du all das, was er in den Kapiteln vorher beschrieben hat, wie wir uns verhalten sollen, wenn du das umsetzen willst, dann schaffst du es nur, indem du weise bist, indem du proaktiv bist und indem du dankbar bist. Wieso erkläre ich uns jetzt in diesen drei Punkten? Der erste Punkt, Weisheit, der findet sich in Epheser 5, Vers 15. Da heißt es von Paulus an die Epheser, seht nun genau zu, Akribos, akribisch kennen wir, ne? Akribisch irgendwie etwas verfolgen, nachlesen. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt. Da erinnern wir uns jetzt auch wieder dran, Wandeln, das benutzt man heutzutage nicht mehr, vielleicht mal Lebenswandel. Und das ist genau das, was es eigentlich auch meint, Lebenswandel. Das heißt, die Art und Weise, wie ich mein Leben gestalte, wie ich unterwegs bin in meinem Alltag. Seht nun genau zu, wie ihr euer Leben gestaltet. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Ist das nicht cool, dass Gott uns nicht zu Robotern macht, sondern dass er uns Mündigkeit zuspricht? Dass er uns immer wieder die Möglichkeiten gibt, zu wählen. Wie ein guter und kluger Vater oder eine kluge Mutter ein Kind irgendwann zu dem Punkt führt, wo es mündig wird, eigene gute Entscheidungen zu treffen und nicht alles akribisch bis ins Kleinste vorgibt. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Und jetzt kommt noch eine Erklärung. Kauft die rechte Zeit aus. Und wir können hier ableiten, weise zu sein. Das ist gleichzusetzen mit die Zeit, die mir und dir gegeben ist, sinnvoll zu nutzen. Im Griechischen steht hier, nutzt die Zeit Kairos, das bedeutet ein Zeitabschnitt oder auch eine Gelegenheit, ein Moment im Gegensatz zu Chronos, einfach die fortlaufende Zeit. Und wenn wir uns gleich nochmal einen nächsten Vers anschauen, da wird es nochmal ein bisschen deutlicher. In der NGÜ heißt es, macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. Jedem von uns ist ein gewisses Zeitkontingent gegeben. Der eine vielleicht 50 Jahre, der andere 60, der andere 80, der andere vielleicht 100 Jahre. Und Paulus sagt auch im Kolosserbrief Kapitel 3, Vers 5, ähnlich geht da die Stoßrichtung mit der Weisheit. Er sagt, lebt, hoppala, lebt klug unter den Menschen, die keine Christen sind. Und macht aus jeder Gelegenheit das Beste. Und da kommt dieser Punkt so raus, so wie viele Gelegenheiten sind dir und mir gegeben, in meinem Alltag das Beste zu machen? Die Frage ist natürlich, ja, was ist denn das Beste? Ja? Wie nutze ich denn meine Zeit am sinnvollsten aus, die mir gegeben ist? Und das ist der zweite Punkt, wohin Paulus uns führen möchte. Und vielleicht, ne, ich gehe noch mal einen Tipp zurück. Wir haben jetzt vorhin haben wir Kinder gesegnet. Und wir haben sie auch gesegnet in diesem Bewusstsein, wow, die stehen jetzt am Anfang. Statistisch gesehen, im Vergleich zu uns anderen, haben sie noch die meiste Zeit, den größten Lebensabschnitt. Und in diesem Bewusstsein haben wir sie dem Segen Gottes befohlen, dass sie ihre Zeit eben nicht verschwenden mit Sinnlosigkeit, dass sie nicht auf falsche Bahnen geraten oder dass sie nicht einfach irgendwie irgendwas machen, sondern dass sie weise sind, dass sie klug sind, dass sie schauen, was der Wille Gottes ist. Denn das ist der zweite Aspekt in diesem Vers. Weise zu sein, das bedeutet auch zu erkennen, was der Wille Gottes ist. Epheser 5, Vers 17, seid nicht töricht, da geht wieder in die gleiche Richtung. Also töricht kannst du auch mit seid nicht dumm übersetzen oder in Bayerisch seid nicht so deppert. Ja? Seid doch nicht deppert, sondern versteh, begreif, werde dir klar, was der Wille des Herrn ist. An dieser Stelle sei auch gesagt, ihr Lieben, es ist in Ordnung, sein Auto zu waschen, seine Wohnung zu putzen. Es ist in Ordnung, nicht nur in Ordnung, sondern das ist auch der Wille Gottes. Wenn wir das Wort lesen, dann lesen wir auch davon, dass wir in dieser Welt auch Vorbilder sein sollen mit unserem Lebensstil. Und wenn in unserem Leben alles nur chaotisch aussieht und die Leute sehen, wir rennen immer nur in die Kirche, aber bei uns zu Hause geht es drunter und drüber. Das ist auch nicht der Wille Gottes. Sobald wir im Rasenmähen sind, denken wir, oh, da draußen sterben Menschen, werden auf ewig verloren. Das kann einen ja wahnsinnig unter Druck setzen auch, dass man denkt, boah, ich muss jetzt jede Gelegenheit und alles. Und ich glaube, es ist auch wichtig, hier zu verstehen, was ist der Wille Gottes was sind meine Gaben, was sind meine Talente, was sind meine Berufungen, was hat Gott mir gegeben, wo ist mein Auftrag auch in seinem großen und guten Plan, damit wir eben nicht wie so Gehetzte durch die Gegend laufen, sondern dass wir weise sind, dass wir verstehen, dass wir nicht deppert sind, sondern dass wir den Willen des Herrn tun. Und wichtig immer, wenn wir einen Vers lesen, auch immer den näheren Kontext, also zu schauen, was steht vorher oder nachher, immer diesen Kontext betrachten. Und wenn wir diesen Epheserbrief lesen, dann lesen wir davon, dass wir als Christen wahnsinnig reich beschenkt sind mit geistlichen Segnungen, dass Gott es liebt, uns zu überhäufen mit Gutem, aber dass daraus auch ein anderer Lebensstil folgen soll. Dass wir eben nicht einfach nur schöne Sphären sind und so weiter, aber daheim und überall in Arbeit, wo ich bin, bin ich wie die Axt im Walde, wie der Elefant im Porzellanladen. Brüll meine Frau an oder fahre die ganze Zeit so, dass ich jede Woche ein Knöllchen bekomme. Das passt da nicht zusammen. Und deswegen sagt er, hey, erkennt, was der Wille des Herrn ist. Das ist Weisheit. Wenn wir Nachahmer Gottes werden wollen, dann können wir das nur durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in uns lebt. Und Paulus möchte uns klar machen, hey, es gehört noch was anderes dazu, nämlich auch proaktiv danach zu suchen, dass der Geist Gottes in unserem Leben Raum hat. Lass uns hineinschauen in den Vers 18. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Jetzt denkst du dir, ja, proaktiv, Ausschweifung, was hat das jetzt miteinander zu tun? Das Besoffensein und proaktiv sein. Wir müssen mal hier reinschauen, was da für ein Grundwort steht. Wir lesen von dem Wort asotia, worin asotia ist. Das heißt Unheil, es kann aber auch bedeuten Verdorbenheit, es kann Verwahrlosung heißen. Asozial, das Wort leitet sich auch daher ab. Sotir, die Lehre vom Heil ist die Soteriologie, das ist das Heil, das wiederhergestellt werden auch. So, jetzt ist es ja so, dass jemand, der sich einmal einem Vollrausch hingibt, am nächsten Tag noch nicht komplett verwahrlost ist. Dass sein ganzer Lebensstil nicht ein verwahrloster Lebensstil ist. Der hat einen Schädel wahrscheinlich, ja, wacht vielleicht in einem fremden Bett auf und so weiter und hat furchtbar Reue darüber, was er getan hat. Ja. Und das kann man ja auch schon als einen gewissen Ausschweifung sehen, aber vor dem Kontext, dass es dem Paulus immer auch um Lebenswandel geht, müssen wir betrachten, was Paulus hier möchte. So, und jetzt zieht er den Vergleich von, wir sollen eben nicht so unterwegs sein, dass wir uns proaktiv dem Alkohol und dem Rausch hingeben, sondern er benutzt jetzt das als Bild, so wie ein Alkoholiker proaktiv unterwegs ist mit dem Alkohol, immer schaut, dass er seinen Pegel halten kann, so sollen wir als Nachfolger Gottes, als Nachahmer Gottes proaktiv danach schauen, dass wir unseren geistlichen Pegel halten. Wir haben damals, meine Eltern, jemanden von der Straße aufgegabelt, einfach nur Anhalter. Und meine Eltern haben das Evangelium erzählt und er hat sich dem Herrn zugewandt und so weiter, aber er hat ein riesiges Alkoholproblem gehabt. Und er war in allen Entzugskliniken, die es in Deutschland gibt. Und er ist nie davon weggekommen. Und das war so massiv bei ihm, dass er einmal sich an dem Desinfektionsmittel im Medizinschrank meiner Eltern bedient hat. Und hat das Desinfektionsmittel getrunken, weil das auch Alkohol ist, weil sein Pegel zu niedrig war. Der war völlig verwahrlost, der Kerl, weil er sich diesem Alkohol, diesem Rausch permanent verschrieben hatte, weil sein ganzer Lebenswandel darauf ausgerichtet war. Und ich habe mich gefragt, hey, habe ich so ein Verlangen, meinen geistlichen Pegel so hoch zu halten, wie der ein Verlangen hatte, seinen Alkoholpegel hochzuhalten. Möchte ich so unterwegs sein, dass ich sage, Gott, ich will mehr von deinem Geist. Ich will ein heilvolles Leben haben. Ich will voll sein, dass es überströmt. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Es ist etwas Proaktives, wenn der Geist in unserem Leben mehr und mehr Raum gewinnt. Das kommt nicht überein. Ja, das ist ein sehr geistlicher Mensch. Das ist ein sehr geistlicher Mensch, weil der sehr proaktiv unterwegs ist, dem Heiligen Geist Raum in seinem Leben oder, wenn es eine Dame ist, in ihrem Leben zu geben. Also, es ist nicht nur eine Füllung am Anfang, als du irgendwann Jesus Christus in dein Leben hineingelassen hast, als du dir bewusst wurdest, Mensch, ich muss umkehren, ich muss mein Leben Jesus anvertrauen. Ja, da kommt der Heilige Geist und er bestätigt, dass du Kind Gottes bist. Und er schenkt auch quasi die Erneuerung. Du bist ein neuer Mensch vor Gott. All das. Aber da gibt es danach dann einen Pegel. Und Paulus sagt, werdet voller Geist. Und er setzt es quasi ans Ende all seine Anweisungen. Die ganzen zwei Kapitel davor sagt er, wie sie miteinander umgehen sollen. Erklärt er, wie sie unterwegs sein sollen als Nachahmer Gottes. Aber hier gibt er auch nochmal einen Schlüssel, in welcher Kraft das geschehen soll. Werdet voller Geist. Und er sagt uns auch ganz klar, wie wir voller Geist werden können. Er lässt die Zuhörer, beziehungsweise damals die Leser des Briefes, nicht in Unkenntnis und auch uns nicht. Das heißt hier weiter, Vers 18 und 19, werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen, gemeint sind die Psalme der Bibel, 150 Psalme, das ist das Gesangbuch der Juden, wo Gott groß gemacht wird, wo sein Wesen beschrieben wird, wo seine Gerechtigkeit, seine Güte, seine Treue beschrieben wird, wo beschrieben wird, wie er Menschen in allen Lebenssituationen hilft. Zueinander in Psalmen und Lobliedern, Hymnos heißt es hier. Wir haben eine Nationalhymne, eine Hymne auf unsere Nation, Einigkeit und Recht und Freiheit. Ja, wir loben das. Und was machen wir mit einem Loblied? Wir loben die Güte und die Größe und die Schönheit Gottes. Wie tief der Abgrund, der uns einst trennte. Wie hoch der Berg, der vor uns lag. Verzweiflung pur. Ich habe keine Chance, jemals zu Gott zu kommen. Meine Sünde steht mir im Weg. Aber Halleluja, er hat es vollbracht für mich. Ein Loblied auf die Güte Gottes. Und was merkst du denn, wenn du Gott lobst? Dass dein Herz erfüllt wird, oder? Dass du merkst, da kommt Freude in mein Leben. Da kommt wieder Hoffnung in mein Leben. Da kommt das in mein Leben, was die Bibel auch sagt. Die Frucht des Heiligen Geistes. Lauter Güte, Freude und Friede, Gerechtigkeit. Loblieder waren wir, geistliche Lieder. Ja? Also spontane Gesänge kann man auch sagen. Oder neu geschriebene Lieder. Dieses Lied, was wir am Anfang gesungen haben, habe ich vor 2 Wochen aufs Herz gelegt bekommen, als ich in meinem Büro war und habe einfach mal angefangen. Und dann kam das irgendwie so raus aus mir. Und ihr habt heute echt gut mitgemacht. Hat mich echt gefreut. Ich habe das echt gefeiert. Ein Lebensstil des Lobpreises. Ach, wir sind hängen geblieben, genau. Indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Also einerseits dieses Miteinander, wir sind so davon abhängig, Gott im Miteinander groß zu machen, hat so eine viel größere Kraft, als wenn ich es einfach nur für mich alleine mache. Aber auch daheim, in meinem Herzen, der einsamste Ort sozusagen auf der Welt, auch dort soll ich dem Herrn singen und spielen. Warum? Damit ich voller Geist werde. Warum? Damit ich immer mehr Gottes Nachahmer werden kann. Damit ich ihn immer mehr imitieren kann. Ein Lebensstil des Lobpreises und der Anbetung entsteht nicht von selbst, sondern wir sind aufgefordert, ihn zu kultivieren. Das ist ein Befehl. Ich bin nicht so der Lobpreiser. Ja. Ich bin auch nicht so der Studientyp. Und die Bibel sagt mir, ich soll sein Wort studieren. Ja? Und die Bibel sagt aber auch, wir sollen ihn loben und preisen. Na gut. Ja, na gut, mach's mal. Du wirst sehen, wie das dein Leben positiv beeinflusst. Wir sollen das kultivieren, proaktiv fördern. Kolosser 3, Vers 16 heißt es, das Wort des Christus, wohne reichlich in euch. Die Worte, die Jesus Christus gesprochen hat, das Evangelium, was durch seine Nachfolge uns verkündet worden ist, das soll reichlich, das ist auch wieder eine Bezeichnung für ein bestimmtes Level. Nicht, es soll in uns wohnen, sondern reichlich in uns wohnen. Werdet voller Geist, es soll reichlich in euch wohnen. In aller Weisheit, lehrt und ermahnt euch gegenseitig mit Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern. Singt Gott in euren Herzen in Gnade. Auch da wieder der klare Befehl, Gott anzubeten, ihn groß zu machen. Und ich darf dir jetzt schon versprechen, du wirst voller Geist werden, wenn du schon ein Kind Gottes bist. Ja? Und wenn du danach strebst, Gott immer mehr nachzuahmen. Hey, Gott will dich beschenken. Dieser gute Vater, den wir auf diesem Bild gesehen haben, er lächelt dich an. Er meint es gut mit dir. Und wenn du selber mal Papa bist oder Mama bist, ihr Lieben, wie schön ist das, wenn unsere Kinder uns loben. Oder? Wie schön ist es, wenn jemand anders uns lobt. Wie gut tut das. Gott ist ein Gott der Emotionen auch. Er freut sich daran, dass wir ihn loben und groß machen. Und irgendwie setzt es das in Gang, dass er dadurch uns noch mehr an der Fülle seines Geistes teilhaben lässt. Der dritte Punkt ist, dankbar sollen wir sein. Kapitel 5, Vers 20, der letzte Vers, sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich war 15 Jahre alt und meine Mama war im Krankenhaus, Standard-OP, irgendwas, und ich habe sie besucht, als guter Sohn macht man das, habe ich gelesen, und dann habe ich das gemacht. Nein, ich habe meine Mama lieb, ich wollte sie sehen, und dann bin ich dahin. Aber ich war furchtbar frustriert über das ganze Leben. Kennt jemand so Tage, wo man denkt, oder Wochen oder Monate, was macht das Leben für einen Sinn? Grau in Grau und alles ist doof, mit 15 schon, ja? Also wenn man das mit 30 oder 40 oder 50 sagt, da hat man ja schon mal ein paar Täler durchlaufen. Nein, auch mit 15 hat man schon Täler durchlaufen und ist frustriert über Dinge und denkt, oh, wie soll das jemals wieder gut werden? Und ich war bei meiner Mama, meine Mama ist sehr weise, und sie sagte, ach, du tust mir leid. Das sagte sie auch, aber sie sagte, geh auf dem Weg zurück mit Dank in deinem Herzen, beziehungsweise danke Gott auf dem Weg nach Hause. Es waren 20 Minuten zu Fuß. Naja, gut, bin ich halt mal gehorsam. Und ich habe Gott einfach für alles gedankt, dass ich auf dem Asphalt gehen muss und nicht durch Schlaglöcher. Und ich habe einfach für alles gedankt, alles, was mir irgendwie eingefallen ist. Als ich zu Hause war, habe ich meine Mama angerufen und habe gesagt, Mama, ist wieder Licht in meinem Leben, da ist wieder Sonne da. Hast du das schon mal probiert, laut Dank zu sagen? Ich war letzte Woche mit meinem Freund spazieren und der hat gemeckert und gemosert. Und ich habe gesagt, lass uns doch mal jetzt einfach mal laut Danke sagen für das, was uns gerade einfällt. Er ist nicht Christ, aber auch ein Nicht-Christ kann Danke sagen. Er hat es nicht hingekriegt. Ja, ich bin total dankbar. Ja, dann sag doch's doch mal. Hat er nicht hingekriegt. War total faszinierend für mich. Und das macht so viel. Sagt in allem Dank, nicht denkt in allem Dank. Sondern sagt, das hat eine Macht. Gott sprach und es wurde. Und wenn wir Gott und zu Gott beten und ihm Dank sagen, ja, für alles. Manchmal sind die Situationen total bescheiden. Und du denkst, wie soll ich jetzt Gott Danke sagen? Wie soll man jetzt in der Türkei Gott Danke sagen? Oder das Kind, was man verloren hat? Aber Gott möchte, dass wir das lernen, manche Situationen zu durchleben. Und vielleicht müssen wir nicht unbedingt für dieses Leid Danke sagen, aber in dem Leid dafür, dass er da ist. Und dass er den schlimmsten Schmerz, den ein Mensch jemals erlitten hat, die schlimmsten Verluste, die ein Mensch sich je vorstellen kann, selber erlitten hat. Und er der Einzige ist, der wirklich jede Situation mit uns mitempfinden kann. Dafür ihm Danke zu sagen. Ein anderer Vers beschreibt das so gut. 1. Thessalonicher 5, Vers 18 heißt es nämlich, sagt in allem Dank. Und ich finde, das schält nochmal so ein bisschen stärker das raus. Denn dies, und jetzt können wir auch wieder sehen, denn dies ist der Wille Gottes. Wenn du weise sein willst, sollst du deine Zeit nutzen, sollst du aber auch nicht töricht, nicht deppert sein, sondern erkennen, was der Wille Gottes ist. Was ist der Wille Gottes für dich und mich? Dass du und ich dankbare Menschen sind. Und, ach Wunder, was erzeugt das? Es erzeugt Freude in mir. Es erzeugt Geistesfülle in mir. Wir singen nachher das Lied, wie kann ich dir jemals danken, Herr, für das Opfer, das du gabst. Der Punkt, wo uns nichts mehr einfällt, wofür wir danken können, lädt uns dazu ein, auf Jesus Christus zu schauen und an sein Opfer zu denken und zu sehen, was für eine unermesslich große Liebe ihn an dieses Kreuz hat gehen lassen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Wie kann ich dir jemals danken? Ihr Lieben, die einzige angemessene Antwort auf das, was Jesus für uns tat, ist Dankbarkeit. Und Dankbarkeit ist einer der Schlüssel, wie wir voller Geist wiederum werden können. Wenn du verzweifelt bist, wenn du denkst, oh, wenn dein Leben vielleicht auch asozial geworden ist, weil du dich Dingen hingegeben hast, die dich dahin gebracht haben, hey, dann fang doch heute an, Gott zu bitten, sag, komm du in mein Leben. Ich möchte nicht mehr alleine leben. Ich möchte nicht mehr aus meiner eigenen Kraft leben, sondern ich möchte aus der Kraft deines Heiligen Geistes leben. Hey, aber dazu ist eins notwendig, dass du umkehrst von deinen Wegen. Und dass du Gott als Gott akzeptierst und annimmst. Es gibt nur einen Gott und der hat dich geschaffen. Und er hat ein gutes Plan für dein Leben, nämlich dass du in Gemeinschaft mit ihm lebst. Aber jeder Mensch ist getrennt von Gott, weil diese Gemeinschaft nicht möglich ist, weil wir sündigen. Aber weil Gott perfekt ist, hält er Sünde nicht aus. In seiner Nähe kann keine Sünde bleiben. Und deswegen werden wir, und als sündiger Mensch wirst du auch niemals in den Himmel kommen, als Mensch, der Jesus Christus nicht in sein Leben eingeladen hat, der nicht die Vergebung angenommen hat, die Jesus ihm anbietet, wirst du nicht an diesen Ort kommen. Aber Jesus lädt dich ein, dass du ihn zu deinem Herrn machst, dass du umkehrst und sagst, Gott, ich habe Verkehrtes gemacht, ich habe Verkehrtes gesagt, ich war auf meinen eigenen Wegen unterwegs, aber ich möchte heute mein Leben in deine Hand legen. Ich möchte dich bitten, dass du mir vergibst, ich möchte dich bitten, dass du mein Leben heilst, ich möchte dich bitten, dass du es erneuerst. Hey, Gott verspricht, dass so viele, die ihn aufnahmen, auch seine Kinder wurden. Und dass, wenn wir unsere Sünden bekennen, er uns reinigt und abwäscht von aller Schuld. Er bietet uns an, dass wir mit ihm unser Leben gestalten. Und wenn das für dich heute in Frage kommt, weil du das noch nie getan hast, dann möchte ich dich ermutigen, einfach mal kurz deine Hand zu heben und sag, Gott, ich möchte nicht allein unterwegs sein, sondern ich möchte mit dir unterwegs sein. Ich möchte dir mein Leben anvertrauen. Ich sehe jetzt gerade keine Hand und das ist in Ordnung. Vielleicht im Livestream, wenn du da bist, schreib uns eine E-Mail. Wenn du dich jetzt nicht getraut hast, komm doch nach dem Gottesdienst zu mir. Ich möchte dir gerne helfen, damit du auch voller Geist wirst. Ihr Lieben, voller Geist, wir erinnern uns, indem wir, was war der erste Punkt nochmal? Weisheit. Weisheit zeichnet sich aus, indem wir unsere Zeit gut nutzen und sie nicht verschwenden. Wie verbringst du deine Zeit? Mit was verbringst du deine Zeit? Wie verschwendest du vielleicht auch deine Zeit? Und vielleicht musst du als Christ auch umkehren, weil du dir eine Serie nach der anderen reingezogen hast und deine Zeit verschwendet hast. Du hast dir die falschen Dinge angeschaut, hast dein Augenmerk auf falsche Dinge gerichtet. Vielleicht ist auch da für dich dran, umzukehren, weise zu werden, nicht deppert zu sein, sondern klug und den Willen Gottes für dein Leben zu erkennen, dich vor ihm zu beugen, deine Sünden zu bekennen und ihn in dein Leben einzuladen. Der zweite Punkt: proaktiv. Proaktiv. Dich nach der Fülle des Geistes ausstrecken. Deine Zeiten einteilen. Vielleicht manche Dinge aus deinem Leben komplett entfernen, damit du Zeit hast, Gott zu loben, Gott groß zu machen, deinen Lebensstil zu kultivieren. Du musst dich nicht beschweren, dass alles gerade so sich doof anfühlt, wenn dein Leben nicht weise gestaltet ist, wenn du dein Leben verschwendest auf Dinge, die nichts taugen. Und kultiviert Dankbarkeit in deinem Leben. Es hat so eine Macht. Es hat so eine Macht. Wer mir Dank opfert, bahnt einen Weg, auf dem ich ihn mein Heil schauen lasse. Amen.